Hier ist CB-Funk, der Computerbase Podcast. Herzlich willkommen zur 73. Episode mit Fabian. Hallo Fabian.
Hallo.
Und Jan. Und wir veröffentlichen heute nicht erst dieses Mal am Donnerstag, sondern wir nehmen auch erst am Donnerstag auf, weil es gestern nicht hat sein sollen. Es kamen Termine dazwischen. Und ich hatte letzte Woche ja noch gesagt, wir reden diese Woche dann vielleicht auch noch mal über die Computex, über ein paar Themen, die wir letzte Woche nicht besprochen haben. Die ist jetzt ja schon wieder gefühlt ein Jahr her. Und außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, Fabian, ich hatte die E3 aka das Summer Game Fest in dem Moment, wo ich mich zu dieser Aussage habe hinreißen lassen, nicht auf dem Schirm. Im Gegensatz zu dir, und du bist mir zum Glück nicht ins Wort gefallen. Wir reden heute dann doch eher lieber über Summer Game Fest, den E3-Nachfolger und die dazu gehörenden Veranstaltungen der ganzen großen Publisher, denn da war ja Heititei übers Wochenende, kann man sagen.
Ja, vor allem halt eben übers Wochenende. ja, und wir hatten ja die WWDC, also Apples genau. Entwickler, Software, Hausmesse, ganz viele neue Betriebssysteme und Apple Intelligence.
Ja, und genau, und das werden wir uns nachher rausgreifen. Du hast es schon schön schon betont. Was ist eigentlich Apple Intelligence? Und ich sitze hier heute, so viel kann ich verraten, in der Redaktion und muss vielleicht mal aufspringen, wenn UPS klingelt, weil dann kommt nicht Apple Intelligence, sondern das andere Ding da vielleicht. Ja, Stichwort KI dieses Jahr, es wird heiß hergehen hinten raus und bei Microsoft ja schon ab nächster Woche. Gut. Summer Game Fest, Fabian, in a nutshell. Die E3 wäre jetzt eigentlich gewesen.
Ja, so die E3 war traditionell immer Anfang Juni. Und die Geschichte habe ich auch schon häufiger erzählt, aber die letzte E3, auf der ich ja war, das war 2019 und seitdem gab es sie aber ja nicht mehr. Und jetzt wurde sie ja auch offiziell für tot erklärt, nachdem es einige Jahre ja nicht geklappt hat. Und das Summer Game Fest, das gibt es jetzt schon im dritten und am vierten Jahr. Das hat also quasi inoffiziell übernommen. Aber man darf sich da natürlich nichts vormachen. Das ist keine Messe für Entwickler, so wie das, nicht für Entwickler, für Journalisten, wie das die E3 traditionell war. Also, wo dann alle nach Los Angeles fliegen und da dann überall Termine haben bei den Entwicklern, bei den Publishern, wo sie nicht nur einen Trailer gezeigt bekommen, sondern das selber anspielen dürfen, wo sie Fragen stellen können, wo es Interviews gibt, ne? Das ist einfach nur eine Marketingveranstaltung, ein Werbelivestream, wo man für als Publisher für sehr viel Geld teure Minuten kaufen kann, um da dann seine Trailer zu platzieren. Mhm. Und das wird dann von Geoff Keighley moderiert.
Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie dieses Horizon Festival bei Forza Horizon, wo überall sind Veranstaltungen, irgendwie gehört alles zusammen, aber dann auch nicht.
Ja. Also das, ich meine, wir hatten es ja traditionell schon so, dadurch, dass ja diese 3 war ja immer im Juni. Ne? Das heißt, die ganze Branche hat darauf hingearbeitet, im Juni stellen wir unsere neuen Sachen vor. Und dann sind ja immer mehr von den großen Produzenten, Publishern, also Sony, Nintendo, Microsoft, die sind dann, Ubisoft auch, die sind dann halt da rausgegangen aus diesem Konstrukt, weil zum einen das Messegelände, die Stände da, das war halt sehr, sehr teuer. Und man wollte natürlich die Leute zu sich locken, dass sie dann bei der eigenen Location die eigenen Spiele anschauen, nicht abgelenkt werden von dem, was da sonst noch auf dem Markt ist, dass man da vielleicht sogar einen Tag früher anfangen kann, dass man die ungeteilte Aufmerksamkeit bekommt und was auch immer. Ich meine, das hat sich ja inzwischen in die Richtung ausgeweitet, dass die alle ihre eigenen Events haben. Ja. Und viele davon sind aber immer noch Anfang Juni und man hat natürlich dann trotzdem eine Synergie, wenn man das alles unter einem Namen packt, sodass man immer aufeinander verlinken kann. Was ein bisschen raussticht, sind halt Sony und Nintendo. Sony war halt schon einige Wochen, Tage, weiß ich gar nicht mehr genau, wann das war, früher dran. Wann war das? Das war Ende Mai. Ja. Und mit ihrem State of Play, also ihrer Spiele-Show für das aktuelle Jahr, was da noch kommt für die PlayStation. Und Nintendo hat jetzt gefehlt, die machen demnächst einen Direkt oder so. Mhm. Aber wir hatten einen Eröffnungs-Livestream mit dem eigentlichen Summer Game Fest-Kram. Und dann kamen danach ganz viele kleinere Livestreams zu Indie-Games, zu bestimmten Themen und Genres. Wir hatten am Sonntag dann den großen Xbox-Stream mit Call of Duty direkt danach. Wir hatten am Montag dann direkt im Anschluss an die WWDC Ubisoft Forward. Und Ja.
Ja, und du hast schon gesagt, das gehört ja alles zum Summer Game Fest und das haben wir auch alles so getaggt, aber probieren nicht, zumindest von meiner persönlichen Wahrnehmung aus gesehen, haben doch Ubisoft und Microsoft insbesondere probiert, das gar nicht so unter diesen Schirm zu stellen, oder? Die haben doch ganz groß da ihre eigenen Events eigentlich nur vermarktet.
Ja, genau. Also wie gesagt, dahin geht ja auch definitiv der Trend. Man profitiert halt noch davon.
Dahin geht der Trend, Fabian. Es hat hier geklingelt. Ich gehe mal zur Tür. Es tut mir leider leid. So, Fabian, jetzt für den Leser ohne Unterbrechung. Ich bin gerade zur Tür gerannt und wieder da. Die künstliche Intelligenz ist angekommen. So, ich hatte gerade gesagt, dass Microsoft und Ubisoft ja irgendwie probiert haben, das sehr prominent unter ihr eigenes Handtuch auf die Liege zu legen. Und das gar nicht so in diesem.
Also wie gesagt, das ist sowieso immer mehr halt die Richtung, in die sich das entwickelt, dass die alle ihre eigenen Dinge machen. Teilweise bin ich auch überrascht, dass das alles noch unter einem Deckmantel stattfindet. Insbesondere dieses Jahr kann ich aber verstehen, warum man sich ein bisschen distanzieren möchte vom Summer Game Fest. Denn der eigentliche Stream mit Geoff Keighley, der war sehr schwach.
Ja.
Also wir hatten ja, wie gesagt, kommt aus dem Mai die Sony State of Play und die Latte lag dementsprechend schon ziemlich tief. Denn Sony hat ja dieses Jahr keine großen Spiele auf der PlayStation 5 anstehend, was bekannte Marken angeht. Und sie haben jetzt auch nichts Krasses Neues vorgestellt. Der Fokus lag weitestgehend auf Live-Service-Games, Hero-Shooter und VR. Und dementsprechend fand das auch jeder dann nicht sonderlich toll.
Mäßig,
Alle hätten sich gewünscht, dass Sony irgendein großes Singleplayer-Blockbuster-Ding vorstellt. Ein neues God of War, ein neues Horizon, ein neues The Last of Us. Halt irgend sowas in die Richtung. Aber es gab halt gar nichts in die Richtung. Dementsprechend wäre es für das Summer Game Fest eigentlich einfach gewesen, da
drüber zu springen,
positiv von abzuheben. Mhm. Hat es aber nicht. Wir wissen natürlich, dass dieses Jahr für den PC-Gaming-Markt nicht so einfach ist wie das davor. Letztes Jahr war halt total krass, was die Releases anging. Oder generell für den Gaming-Markt, nicht nur für den PC. War ja total krass, was die Releases anging. Man hatte ganz, ganz, ganz viele sehr, sehr gute Spiele teilweise. Man hat aber auch die große Entlassungswelle, die dann halt angerollt ist. Die ist ja bis in dieses Jahr hineingerollt. Und man wusste schon, an richtig großen Dingern ist dieses Jahr eigentlich nicht wirklich was angekündigt. Außer halt natürlich die Sachen, die jedes Jahr erscheinen, wie halt ein Call of Duty oder ein Assassin's Creed.
Ja.
Und man hat, finde ich, dann bei diesem Event hier jetzt einfach nur eine relativ lieblos, zusammenhanglos zusammengeschnittene Trailer-Show bekommen, ohne dem Ganzen irgendwie einen Rahmen zu geben, ein Konzept zu geben, eine Richtung zu geben, was man sich wie anschaut. Das war kunterbunt, querbeet, aber naja. Und ich meine, wir hatten ja auch die Sonntagsfrage zu dem Thema,
ja,
die dann ja danach kam, von wegen, habt ihr das geschaut und wie fandet ihr das eigentlich? Und
also nach dieser Auftaktveranstaltung.
Nach der Auftaktveranstaltung.
Vor Microsoft und vor Ubisoft.
Es geht gerade noch nur um diese, wobei, also es gab ja theoretisch direkt im Anschluss an diese Auftaktveranstaltung und das Summer Game Fest war Day of the Devs, das waren dann halt eher kleinere Indie-Games und am Samstag waren dann auch nochmal einige Livestreams zu bestimmten Genres, aber halt auch alles Indie-Bereich, da ist das Interesse dann natürlich von der breiten Masse auch einfach nicht mehr gegeben, zumal wenn halt die Auftaktveranstaltung schon so langweilig war. Und wir hatten die Sonntagsfrage, ne, wer hat das geschaut? Fast niemand. Und wie bewertet ihr das bisher? Nicht gut. Und das ist auch das, was im Netz sonst so kursiert ist, von wegen, das war total schwach jetzt. Ich meine, hast du das mal? Ich meine, du bist ja jetzt kein Core-Game, aber hast du mal reingeschaut?
Nee, habe ich Sonntag nicht. Ich hatte Familienveranstaltung.
Freitag.
Freitag meine ich, hatte ich trotzdem Familienveranstaltung.
Okay.
Ich meine den Freitag. Was ich ja auch merke, ist, dass da die E3 hat sich am Ende auch schwer getan und natürlich ist in unserer heutigen Always-On-Welt, wo man jederzeit Neuigkeiten publizieren kann, ist sowieso dieser, ja, der Fokus auf die großen Veranstaltungen nicht mehr der, der gewesen ist. Aber natürlich habe ich dadurch, dass dann alle Publikationen damals vor Ort gewesen sind, dann da auch noch automatisch da mehr Fokus drauf gesetzt, als wenn jetzt in dem Fall insbesondere du, aber auch Dennis hat ja eine ganze Menge gemacht, Max hat was gemacht, sich dann da diese Livestreams zu Hause alleine ein bisschen im Austausch mit Kollegen angucken und dann sagen, ja gut, was also fehlt einem etwas so ein bisschen der Vibe. Also
im Teamchat hatten wir immer sehr beliebte Diskussionen über das, was da gerade gezeigt wird oder halt eben auch nicht gezeigt wird.
Ja.
Okay, also um jetzt mal ganz kurz ein paar Namen zu nennen, was gab es denn theoretisch beim Summer Game Fest? Wie gesagt, nicht viel, was unbedingt großartig interessant
wäre. Ja, aber Volker ist ja total ausgeflippt. Ja, so viel sei verraten.
Ja, ganz kurz am Anfang, wir hatten Lego Horizon Adventures, also quasi so eine Art Zero Dawn Forbidden West mit ein bisschen abgewandelter, kinderfreundlicher Geschichte in Lego-Bausteinen, halt wahrscheinlich auch mit dem üblichen Witz und Charme der Lego-Spiele und den üblichen Gameplay-Mechaniken.
Ja.
Das erscheint noch Ende 2024 für PS5 und PC. Also es hat Koop, Couch-Koop, aber im Prinzip ist es ja ein Singleplayer-Titel. Hat definitiv keinen Online-Multiplayer. Doch, ich glaube, es hat auch Online-Koop, aber halt nichts abseits dessen. Und trotzdem zeitgleich PS5 und PC, fand ich interessant. Mhm. Zumal es halt wirklich jetzt eine Marke ist, die, wo man nicht gedacht hätte, dass Lego dazu ein Spiel in Kooperation mit Sony entwickelt.
Weil sie mal den Roboter-Dino da schon als Set hatten, der jetzt ja auch wieder auftaucht im Spiel. Aber glaubst du, die hatten es damals schon? Ah, das siehst du. Gut. Das werden sie ja damals schon gewusst haben, denke ich mal. Oder hat Lego damit die Tür geöffnet?
Das war ja noch zu Zero Dawn, oder? Oder war das zu Forbidden West? Nee, das war. Wann kam der? Es ist schon ein paar Jahre her, dass der kam. Aber ja, es kann natürlich sein. Entwicklungszeiten von solchen Spielen sind ja teilweise mehrere Jahre. Aber das jetzt auch keine Großproduktion ist. Das ist jetzt nicht AAA, oder? Naja, was war sonst noch so? Wir hatten dieses Black Myth Wukong, also dieser neue Past Racing. Grafikkracher, Souls-like, Action-RPG mit DLSS aus allen Rohren. war nochmal vertreten. Und dann aber ein wenig überraschend, im Nachhinein war es vielleicht gar nicht so überraschend, weil wir wussten, dass Firaxis an einem neuen Civilization arbeitet, aber sie haben einen ersten Teaser-Trailer gezeigt zu Civilization 7. Es gab keine Ingame-Sachen zu sehen, kein Gameplay, keine wirklichen Bilder, aber es war halt ein Trailer, um mal den Mut zu setzen. Und den fand Volker sehr cool, das meintest du, oder?
Genau, Volker ist ja so ein Nicht-Echtzeit, wie nennt man das, rundenbasiertes.
Aber Homeworld mag er doch auch, das ist ja Echtzeit.
Ja, das mag er auch, das stimmt. Also Strategie grundsätzlich bei Volker ganz hoch im Kurs. Ja. Das war aber etwas, was dann ja auch ein Teaser bei uns auf der Seite war und doch auch einige Blicke auf sich gezogen hat.
Ja, dass das bei uns in der Community, dass das generell hier im deutschsprachigen Raum vergleichsweise gut ankommt, das wundert mich nicht. Ich freue mich auch drauf. Ich bin ja da genauso Strategiespiel-Main, könnte man sagen. Und ich bin mal gespannt, wie sie das machen. Civilization 6 ist was heißt kontrovers in der Spielerschaft? Es ist ein super beliebtes Spiel, auch nach inzwischen 8 oder 9 Jahren. Aber viele Leute haben ja immer noch auf den eher gediegeneren Grafikstil des Vorgängers und generell die Atmosphäre des Vorgängers geschworen. Ob sie da irgendwie eine Gratwanderung schaffen, der Teaser-Trailer sieht erstmal so aus, als wären sie ein bisschen weg vom Comic-Look und eher wieder ein bisschen düsterer, pathetischer, epischer unterwegs. Aber das erscheint erst nächstes Jahr. Es soll aber, hatten sie geschrieben, im August, glaube ich, Gameplay geben. Und im August heißt dann natürlich Gamescom.
Gamescom. Ja, wobei, kommen wir nachher auch noch zu sprechen, Call of Duty, die zeigen ja aber erst wieder mehr nach der Gamescom. Also auch da hat man wieder so diesen, oder zumindest haben sie da noch mal einen COD Direct angekündigt, wo man auch schon wieder bei der Messe sieht, das ist immer die Frage oder das Abwägen zwischen, mache ich was auf der Messe oder mache ich eben was nicht auf der Messe? Und COD, vielleicht zeigen sie auch schon was auf der Messe, glaube ich dann aber nicht.
Sag mal, wird das wirklich COD? Also ich kenne COD, aber sagt jemand COD dazu?
Ich sag COD. Aber ich habe doch auch die News zu Call of Duty Black Ops 6 geschrieben. und habe doch dann bei uns im Teamchat angemerkt, dass es mein erster Kontakt mit Call of Duty gewesen ist. Das ist natürlich jetzt übertrieben, aber man übertreibt ja, um zu verdeutlichen, seit ich 2003 den ersten Teil gespielt habe. Ja, gut. Zurück zum Auftakt oder zum Summer Game Fest.
Ja, also der Auftakt ist damit eigentlich auch schon großartig durch. Ich meine, ich tue jetzt natürlich ein paar Spielen bestimmt Unrecht, aber wir wollen das jetzt auch nicht in aller Breite darlegen. Wenn das interessiert, der hat ja bestimmt auch die News bei uns entsprechend, die auf der Themenseite gebündelt sind, verfolgt.
Ja, ich kann noch mal auf die Sonntagsfrage gucken, Fabian, weil da hast du ja gefragt, was waren denn die persönlichen Highlights von euch, die maximal drei? Und da finde ich zum Beispiel auf Platz 1 noch Star Wars Outlaws. Ist jetzt keine Neuankündigung gewesen, da wurde noch ein bisschen mehr gezeigt, Gameplay. Das haben 40,3
und dann die meisten. Also tatsächlich wurde, das ist ja jetzt noch, wir reden ja noch über das Auftakt-Event, und da wurde nicht mehr gezeigt. Man hat einen kurzen, gar nicht mal so langen Trailer mit Ingame-Szenen gesehen. Das Highlight davon war, dass man kurz Lando Calrissian gesehen hat in diesem Trailer. Und da frage ich mich halt auch, also ich meine, wir hatten ja die Meldungen teilweise im Netz von wegen eine halbe Minute Trailer in dieser Show kostet 250.000 Dollar. Und ich glaube nicht, dass Ubisoft da nochmal Geld bezahlt hat, um Star Wars Outlaws da zu platzieren. Ich würde mir eher vorstellen, dass da andersrum vielleicht eher sogar noch Geld geflossen ist. Von wegen, wir brauchen noch irgendein großes Spiel, auf das sich die Leute freuen. Sonst haben wir gar nichts in dieser Show. Naja, danach kommt Sid Meier's Civilization mit 38% Zustimmung. Kingdom Come Deliverance 2. Ah, das ist ein guter Punkt. Da habe ich noch gar nichts zu gesagt. Wobei da auch nicht viel gemacht wurde. Es wurde einen Trailer gezeigt, der wäre ein bisschen mehr Comedy, finde ich, als das, was wir bisher gesehen hatten zu diesem Spiel.
Und wirkte auch alles noch so ein bisschen gerade von den Charakteren her sehr starksig, oder?
Also. Ja, gut, es ist halt keine. Also gut, doch, mittlerweile sind die relativ groß. Also es ist schon eine AAA-Produktion, aber ja, also man merkt, dass das kein. Da wurde nicht auf Sony-Niveau Motion Capturing und was auch immer alles. Dune Awakening, da wurde ein bisschen was zu erzählt. Alan Wake 2, Night Springs, hat quasi in einem Shadow Drop drei Episoden im ersten DLC bekommen. Das hat auch noch gefallen.
Ja, und die erste ist ja direkt verfügbar gewesen. Und da kann ich sagen,
alle drei Episoden. Das ist der erste DLC.
Und da kann ich sagen, gibt es nächste Woche bei uns ein paar Benchmarks. Rat mal, wer den Key zur Verfügung gestellt hat. Ungefragt.
Nicht der Entwickler, sondern Epic.
Nvidia. Alan Wake 2, Path Tracing. Ach, Fabian, wirklich, jetzt enttäuschst du mich.
Das haben wir ja schon. Na naja, gut, das ist dann, glaube ich, der dritte Benchmark-Test zu Alan Wake 2, oder nicht?
Ja, aber der erste auf Basis.
Wir hatten einen Nachtest und dann.
Schauen wir mal, wie es mittlerweile läuft. Nächste Woche guckt sich das Wolfgang an. Ja.
Ansonsten noch ein paar kleinere Indie-Games, die ich interessant fand, aber vor allem, was mir aufgefallen ist, was ein bisschen rausgestochen hat, sehr viele asiatische Double-A-Produktionen oder so. Oder zumindest Spiele, die, ja, ich will jetzt nicht gemein sein, aber wo ich sage, wenn ich das so vorbeiflickern sehe auf dem Bildschirm und dann nicht mehr interessiert zuschaue, dann sieht das für mich nach einem Einheitsbrei aus, weil es hat auch einfach häufig die gleichen Mechaniken und das gleiche Gameplay und der gleiche Artstyle sind. Reizt mich persönlich nicht, aber da sieht man halt auch irgendwo, zum einen, wer hat denn aktuell das Geld, um da Sachen zu platzieren, wer hat den Spieler am Start und wer fehlt vor allem in dieser Veranstaltung? Denn wer aus den westlichen Publishern soll da groß etwas vorstellen, wenn Xbox einfach alles aufgekauft hat, was da was vorstellen könnte.
Und eine eigene Veranstaltung macht, genau. Ja,
genau, weil ZeniMax war ja jetzt sowieso schon, das war ja die letzten Jahre ja schon so, also IT-Software und Bethesda, dass die nicht mehr mit dabei waren. Und jetzt ist halt auch Activision Blizzard raus und man merkt halt dann wirklich beim Summer Game Fest, dass da die großen Namen gefehlt haben, ein Stück weit.
Ja, aber nochmal, die ja eigentlich auch da sind, ja, aber halt dann eben nicht so richtig. Ja, nämlich die liegen auch am Strand, aber auf ihrer eigenen Liege.
Wir hatten dann in der Sonntagsfrage noch vor dem Xbox Showcase gefragt, also am Sonntagmorgen, worauf freut ihr euch denn? also in die Community rein, was denkt ihr, was heute Abend vorgestellt wird? Es gab da einige Leaks, man wusste ungefähr, was kommt. Also bei vielen Sachen zumindest. Die habe ich mal in eine Liste getan. Auf welche Spielevorstellungen freut ihr euch heute und morgen Abend? Gewonnen hat mit 32,5% Doom The Dark Ages, kommen wir gleich zu. Und danach kam keines davon.
Okay. ja, was du da noch nicht, weil du hattest ja den Sonntagabend und Montagabend angesprochen, was da ja noch nicht drauf war. Wie war das mit dem Leak Ubisoft, das neue Anno? Das kam erst im Laufe des Sonntags oder hattest du das da vergessen, ohne dass ich
da
dich jetzt
war
irgendwie
gar kein
an die
Leak. Man hatte nur die Situation, dass der Anno-Twitter-Account,
ja,
X-Account oder was auch immer, was ich ja niemals mitbekommen würde, aber Dennis hat es mitbekommen. Der hat 5 Tage vor der Show einen, das heißt ja jetzt nicht mehr Tweet, das heißt jetzt X oder was? Der hat geX't, dass man sich ja, ne, Ubisoft Forward, noch 5 Tage, freut ihr euch schon oder so. Und wenn das halt der Anno-Twitter-Account tut, dann war halt die Vermutung nach, Und auch da wieder, wir wissen, dass, also wir wussten nicht offiziell, jetzt wissen wir es, aber wir wussten quasi auch schon, dass Ubisoft Blue Byte Mainz an einem neuen Anno arbeitet, weil die sind gleich groß geblieben. Die brauchen das nicht, um Anno 1800 in Jahr 5 oder 6 zu maintainen. Die werden gefördert vom Bund mit 5,4 Millionen Euro, glaube ich. Also es ist die mit Abstand größte Fördersumme, die jemals für ein Spiel rausgegeben wurde. Mhm. Doppelt, also mit Faktor 2 halt, so ein kleineren Ding, glaube ich. Und diese Games-Förderung setzt ja voraus, dass man mindestens genauso viel selber da reinsteckt. Also wer hat denn?
Oder welche
Marke? Was sollte Ubisoft denn so viel Geld nach Ubisoft Mainz pumpen, wenn nicht für ein neues Anno? Anno 1800 war super erfolgreich. Also, dass da was gemacht wurde, war klar. Diese Games-Förderung läuft bis 2025. Das heißt, das Spiel, dass das 2025 dann erscheint, das war auch absehbar. Und dass sie dann dieses Jahr sich aus der Deckung wagen, zumal sie ja, das konnte man ja auch schon vermuten, wieder die Entwicklung mit der Community angehen, weil das ja bei 1800 sehr gut geklappt hat. War klar, da kommt dieses Jahr was. Und so war es dann auch. Ich hätte mit der Gamescom gerechnet. Sie haben es wieder Sie haben es zum Summer Game Fest gezogen, zu Ubisoft Forward. Aber da habe ich auch mal eine Frage zugestellt.
Ja, stimmt. Hätte ja nur weiter scrollen müssen. Genau, weil oben war ja die Frage. Ich wollte da noch mal kurz drauf eingehen. Du hast gesagt, am meisten gefreut haben sich die ihm teilgenommen haben, 1500 Leser, am Sonntagmittag auf die Vorstellung von Doom the Dark Ages am Sonntagabend. Gefolgt von keins davon, vor Star Wars Outlaws, Dragon Age Origins Remake, Assassin's Creed Shadows und dann kam Call of Duty Black Ops 6 vor State of Decay.
Du hast Gears of War vergessen.
6, ja, okay. So, und du hattest da aber Anno noch nicht drin, weil ja, du hast ja gerade die Situation, die du da vorgefunden hast, am Sonntagvormittag umschrieben, aber du hast dann gefragt, glaubst du an die Vorstellung eines neuen Anno-Teils am Montagabend? Ja, zum Beispiel hast du gesagt, Anno 1305, weil wir wissen ja, die Quersumme muss ja immer 9 ergeben. Und das hatten wir noch
nicht. Ja, da hatten sie, glaube ich, mal gesagt, das machen sie, solange es geht, aber sie würden jetzt kein Anno, was eine super tolle Idee wäre, nicht machen, weil es nicht aufgehen würde. Und man könnte dann im Zweifelsfall arbeiten mit so Sachen, wie man nimmt halt von der Quersumme wieder die Quersumme und dann, ja. Aber 1305 ist halt auch so ein Running Gag, weil sie das mehrmals schon irgendwie so als Joke lanciert hatten, dass sie daran arbeiten.
Darf ich die Antworten vorlesen, Fabian?
Weil mach mal.
Gewonnen hat, nein, ich glaube gar nicht an ein neues Anno. 22,3. Okay, Trolle. Nein, das wird nicht mehr zeitnah vorgestellt. Vor 20,2. Und nein, das wird erst zu Gamescom vorgestellt. Mit 18,9. Also wir haben hier schon 60% weggefrühstückt, die sagen, nee, da passiert nichts Montagabend. Wie du, ne? Also trotz der Hinweise darauf.
Ja, also ich habe mich dann ja auch nochmal natürlich mit auseinandergesetzt. Wie gesagt, ich hätte ursprünglich erwartet, es kommt zur Gamescom, weil es halt klassisch deutsches Spiel ist.
Ja, deutsche Messe, ja.
Aber ganz ehrlich, ich meine, sie hatten das ja schon mal versucht, Anno irgendwie in die Öffentlichkeit, also in die Weltöffentlichkeit zu tragen, mit 22.05, wo wir am liebsten alle nicht drüber reden, also alle anderen Fans.
Ja.
Und dass sie das jetzt nach dem Erfolg von 1800 nochmal probieren, also eigentlich hätte man auch damit rechnen können. Ne? Also, das war nicht so unwahrscheinlich. Womit ich nicht gerechnet habe, Aber da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, beziehungsweise wer sich dafür interessiert, der weiß es ja jetzt schon. Ich hatte dann ja nach, du hast schon 13.5 angesprochen, ich hatte ja nochmal gefragt, wenn ihr denn daran glaubt, was wird es denn für ein Setting? Und da hat gewonnen, es wird ein ganz spezielles Setting, Wikinger, Römer, feudales Japan etc. Und da hätte ich tatsächlich nicht mitgerechnet. Mhm. Und dann kam halt 1305, du hast es schon erwähnt, dann kam das Remake eines Renaissance-Annos, es wird in der Gegenwart spielen, es wird wieder ein Zukunfts-Anno und es wird wieder 20. Jahrhundert, so langsam runter. Aber gewonnen tatsächlich Wikinger, Römer, feudales Japan.
Mhm. Gut, kommen wir am Montagabend zu, weil ich glaube, jetzt haben wir uns hingerobbt zum Sonntagabend, zur Microsoft-Veranstaltung.
So, hast du die denn geschaut, Jan?
Nein, weil Kindergeburtstagswochenenden ziehen sich ja immer über mehrere ne? Aber ja, also ich weiß trotzdem, was passiert ist, aber du bist hier von uns beiden diese Woche einfach der zum Monolog gezwungene Experte. Du hast es dir angeschaut und du hast mir im Vorfeld ja auch noch mal deine persönlichen Eindrücke, also ne, du hast noch mal rekapitulieren lassen, was Sony vor ein paar Wochen oder Ende Mai gemacht hat, dass du sagst, das war nichts. Da hätte man locker rüberspringen können als Kern Summer Game Fest, was nicht passiert ist. Haben wir auch schon drüber gesprochen jetzt. Aber Microsoft hat ja wirklich da ordentlich was gezeigt.
Ja, das fand ich halt wirklich interessant. Ne? Normalerweise sagt man halt immer so, ja, Microsoft, ne, hier verlorene Konsolengeneration, gegen Sony sehen die kein Land. Und gut, die Latte lag jetzt auch sehr tief, aber ausgerechnet Microsoft hat mich dann auch tatsächlich positiv überrascht, weil sie halt einfach 2 Stunden lang Spiele hatten. Und zwar nicht irgendwie immer wieder das gleiche Spiel aus Asien, Entschuldigung, sondern genau die Art AAA-Games, die, glaube ich, im Westen sehr gut ankommt. Dann zwar auch wieder nicht bei mir, weil halt hauptsächlich irgendwelche Actionspiele oder so, aber sie hatten Gears 6, sie hatten Doom the Dark Ages, sie hatten Wrestle of Hatred, das Add-on zu Diablo 4. Sie hatten einen Trailer zum Fable, Remake ist das, glaube ich. Sie hatten was zu Stalker, Heart of Chernobyl, sie hatten Metal Gear Solid, was ist denn das inzwischen? 6, glaube ich, oder?
Oh, ich sehe es.
Also Snake Eater heißt es. Mhm. Ist es 6? Ja, oder irgendwie sowas halt. Sie hatten den Flugsimulator 24, sie hatten die neuen Inhalte zu Starfield, sie hatten Dragon Age, sie hatten Indiana Jones und The Great Circle, sie hatten Call of Duty Black Ops 6 und ich könnte jetzt noch eine Weile so weitermachen. Es war wirklich vollgestopft mit großen Spielen, auf die sich, denke ich, einige Leute auch gefreut haben. Mhm. Und also er zerschlägt einen dann ja fast, nachdem man von so 2 langatmigen Gurken-Events kommt.
ja, und du hast ihn gerade schon genannt. Und das war ja keine wirkliche Neuigkeit, denn sie hatten genau vor einem Jahr ja den Flight Simulator 2024 schon angekündigt oder in Aussicht gestellt. Jetzt gab es nur noch mal mehr Details und neue Ingame-Sequenzen. Der hat ja unter den meistgelesenen News vom Summer Game Fest das Rennen gemacht. Keine News wurde häufiger gelesen als die zum Microsoft Flight Simulator 2024.
Ich weiß noch, da kann ich die Brücke schlagen zur E3 2019. da war das genauso. Da hatten sie den Flight Simulator 2020 angekündigt und das war auch damals bei uns die meistgelesene News, das weiß ich noch.
Ja, und hier ist es ja, dieses Jahr ist es ja auch da wieder ein Grund, warum viele klicken, ist einerseits die Freude darauf und andererseits irgendwie aber auch die Angst davor, dass der Flight Simulator 2020, bei dem man ja irgendwie auch davon ausgegangen ist, dass er 14 Jahre oder so sein Dasein fristen wird als weitergelebtes, was ist das, Game as a Service? Nee, man hat ja nur einmal gezahlt, aber ja, irgendwie schon.
Ich dachte, es gibt doch ganz viele Zusatzkäufe, oder nicht? Oder habe ich das falsch verstanden? Ich dachte,
man kann auch immer wieder Sachen kaufen. Es gibt zwar auch immer wieder kostenfreie Updates, ne, wenn es dann wieder neue Städte in höheren Details gibt oder mal ein neues Flugzeug und so weiter und so fort. Aber ja, da waren doch einige schon letztes Jahr überrascht. Der ein oder andere hat das, glaube ich, auch verdrängt und hat erst dieses Jahr überhaupt mal wirklich davon mitbekommen, dass ja da schon wieder ein Nachfolger ansteht nach nur 4 Jahren, Fabian. Da hat ja Microsoft auch probiert, die Wogen ein bisschen zu glätten und zu sagen, nee. Wir haben ja versprochen, dass der alte noch, ich weiß es gar nicht wann, bis wann, ich hatte es da auch geschrieben, noch ein paar Jahre weiter supported wird und ihr könnt ja auch quasi alles, was ihr dazu erworben habt und so weiter und so fort, könnt ihr ja auch im neuen dann weiterführen. Ja, hast du dir den Trailer angeguckt, um da noch ganz kurz zu bleiben?
Ich habe ja das Event geschaut, also ja, ich habe den Trailer gesehen und es sieht natürlich teilweise fantastisch aus, was man da das machen kann. Ne?
Ja, und da bin ich auch gespannt, also der erste Teil hat ja schon vor 4 Jahren doch überzeugen können mit diesem Azure AI. Ja, wir müssen nicht mehr jeden Baum manuell auf den Globus setzen und jedes Haus, sondern wir nehmen Satellitendaten und probieren da mit einer KI drüber zu gehen und dann daraus diese prozeduralen Landschaften zu erstellen. Da hat sich halt jetzt 4 Jahre, ne, Stichwort AI, hat sich ja wirklich was getan. Da bin ich echt gespannt, wie das aussehen wird, ohne detaillierte, jetzt die Stadt an der Westküste und wir machen Schloss Neuschwanstein in Süddeutschland und so weiter und so fort. Wie, ja, bin ich echt gespannt.
Also sie haben ja vor allem eine sehr große verschiedene Bandbreite, eine diverse Bandbreite an Fluggeräten gezeigt.
Ja, und an Szenarien, ne? Also Aufträgen.
Ja, oder, ja, genau. Ja, genau. Ja. Also man, es ist nicht nur so, dass man da mit einer 747 über das Wasser fliegt, sondern man kann da mit Hubschraubern Bergungsmissionen machen und es gab einen Heißluftballon, der gezeigt wurde. Und man kann jetzt
du kannst aussteigen und Rehe über Weinbergen spritzen
oder so. Ja. Einmal wurde sogar gezeigt, wo man ausgestiegen ist bei einem, also zumindest die Kamera bei einem gelandeten Flugzeug, genau. Und da dann irgendwie ein Reh oder ein Hirsch aus dem Wald geguckt hat.
Mhm. Du weißt schon, das ist ein Hirsch, ist kein Reh mit Geweih. Ne? Das ist, aber egal, das geht zu weit.
Ja, yeah, das ist mir bewusst, aber ich wusste gerade nicht mehr, was es war. Vielleicht war es auch
ein Reh. Ich glaube, es war relativ klein und deswegen ein Reh, aber vielleicht war die Kamera auch weiter weg, als ich dachte.
Und das war ein Rentier.
Okay, also Flight Simulator, gut, haben wir drüber gesprochen. Wird ein Riesending dieses Jahr auf jeden Fall. Geliebt und gehasst zugleich wahrscheinlich von der Flight Simulator Community, die aber die letzten Jahre auch wieder deutlich größer geworden ist gegenüber dem Stand, den der Flight Simulator X dann doch mit seiner langen Laufzeit ohne signifikantes Update dann doch etwas dezimiert hat über die Jahre. Gut, du hast ja andere Titel genannt. Vorhin schon, nehmen wir uns doch mal Doom raus. The Dark Ages. Doom im Mittelalter. Ja, da denkt man erstmal. WTF.
Also ich denke mir halt, wenn ich mir das Gameplay dieses Spiels anschaue, generell WTF. Aber das war auch schon bei den Vorgängern so. Das ist überhaupt nicht meines. Aber es hat sich bei uns, wurde es sehr gut geklickt. Es hat offensichtlich seine Zielgruppe. Ich glaube, das geht teilweise schon so ein bisschen in die Richtung Boomer-Shooter, oder?
Ja, also Platz 4 hat unser Inhalt zu dieser Ankündigung in den Top 10, den Top 5. Wir haben auf unseren Themenseiten haben wir ja die 5 meistgelesenen Inhalte zu diesem Thema. Platz 1, wie gesagt, Flight Simulator. Platz 2 kommen wir dann Montagabend zu. Platz 4 ist Doom, The Dark Ages. Ich habe mich in den Kommentaren
wiedergefunden. Ja, quasi Platz 3 auch, weil das war ja quasi die Vorschau. Ja,
das stimmt. Das ist noch die Vorschau im Vorfeld, richtig. Die Gerüchte, die 15 Spiele, die Microsoft wohl zeigen wird. Ja, hast du recht. Also Platz 3 vom eigentlichen, sag mal, Game Fest geht an Doom. Und ich habe mich in den Kommentaren ein bisschen wiedergefunden bei denen, die, also ich finde Doom auch cool, das ist, weil es so super schnell ist. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie die Engine funktioniert. Ja, du hast da teilweise wirklich atemberaubend schöne Grafik, die aber trotzdem maxed out irgendwie immer noch okay läuft. Und sobald du ein bisschen zurücknimmst, kannst du die Titel ja einfach, oder war zumindest in der Vergangenheit und auch bei Doom Eternal so, brauchtest du ja nicht den krassesten Rechner, ne, sondern hast halt Frameraten hinbekommen bei einer Grafik, die du in anderen Spielen dir nur träumen lassen kannst. Und was mich aber immer gestört hat und jetzt bei Eternal halt wirklich ganz krass ist, dieser Glory Kill, ne, diese Finisher-Sache, dass du einfach nicht ohne diese, und das, da bin ich zu alt für, weiß ich nicht, du kommst durch das Spiel ja nicht durch, ohne dass du Gegner so erledigst, um dann diese Items aufzuheben, also Munition und Lebensenergie und so. Und ich finde das einfach super affig. So, und ja, und das haben einige moniert, aber eben auch nicht alle, bei weitem nicht alle. Ne? Aber so, das ist so meine persönliche Einstellung zu dieser Doom-Reihe. Und ja, ich weiß, es fördert natürlich trotzdem aber auch den Charakter des Spiels, ne, dass ich eben anders nicht hinkomme, als da mich reinzuwerfen ins Gefecht, ne, und Gegner aus der Entfernung irgendwie zu erledigen, funktioniert eben nicht.
Ich dachte doch, ich hätte irgendwo gelesen, gehört, gesehen, weiß ich nicht mehr, dass diese Finisher oder diese nötigen Finisher, dass es nicht mehr so ist, dass sie das geändert
okay.
hat, dass es flüssiger bleiben soll.
Gut, das habe ich nicht gelesen. Nicht.
Also ich lande jetzt hier auf Eis, weil wie gesagt, ist überhaupt nicht mein Genre. Ich habe da nichts zu erfahren, ja, was ich nicht irgendwie gegen meinen Willen erfahren habe eigentlich. Ja. Aber ich hätte das irgendwo gelesen.
Gut, aber der Doomslayer, der ist dann im Fantasy-Mittelalter unterwegs im nächsten Teil.
Ja, also Betonung liegt auch auf Fantasy, ne?
Und kommt 2025, also nicht dieses Jahr. Okay, was hast du noch für Titel genannt, gerade als du auf
Microsoft... Mir ist Indiana Jones und der große Kreis, The Great Circle, ist mir noch in Erinnerung geblieben. Nicht, weil ich irgendwie ein Indiana Jones-Fan bin. Ich meine, ich rede mich hier wieder über Kopf und Kragen heute.
Warum aber, bist du eigentlich hier?
Ich habe diese Filme mal irgendwie geschaut, aber sie waren mir, glaube ich, zu...
Aber wahrscheinlich nur den fünften,
oder? Also der Humor kam nicht mehr an irgendwie, ich weiß es nicht. Oder ich bin noch zu jung, ich weiß es nicht. Gut, ich meine auch jetzt nicht die neueren, ne? Das meine ich gar nicht, sondern wirklich die Original.
Aber guckt man Indiana Jones nicht nur, weil da derselbe mitspielt, der Han Solo gespielt hat und wegen der Musik? Nein, Scherz beiseite. Nein, ich habe in meiner Jugend gerne Indiana Jones geguckt, natürlich die ersten Teile. Ja, aber es ist ja hängen geblieben. Vom Spiel
es ist her. Mir hängen geblieben, weil der Trainer mir sehr starke Uncharted-Vibes gegeben hat. Hm. Also allein schon die Tatsache, dass er da irgendwie am Arsch der Welt rumläuft, also im Himalaya, und dann ist da dieses, ich vermute, es ist ein deutsches Schlachtschiff, das irgendwie auf einem Berg hängt und der Bug schaut da vorne raus. Das ist halt eine also da kannst du mir nicht erzählen, dass das keine Hommage ist an, ich glaube, war das Uncharted 1? Mhm. Ja doch, wo sich Nathan da durch den Dschungel in Südamerika bahnt und dann plötzlich da so ein deutsches U-Boot in so einem Wasserfall auf einem Berg liegt und auch der Bug da vorne rausschaut. Keine Ahnung, hab ich mich total dran erinnert gefühlt.
Mhm. Ja, und weil man immer noch einen draufsetzen muss, war es jetzt halt ein Schlachtschiff auf dem Gipfel.
Und ich meine, wenn das halt ein Spiel wird im Endeffekt, das sich wie die neuen drei Tomb Raiders sehr stark von Uncharted inspirieren lässt, dann könnte das sogar was für mich werden. Weil solche, ich meine, das ist dann zwar irgendwo auch ein Shooter, aber irgendwo dann ja auch noch ein Stück weit ein Adventure und sowas eventuell vielleicht.
Mhm. Ja, noch ein Thema war Diablo 4. Vessel of Hatred, ein Add-on. Das erscheint schon dieses Jahr.
Und es ist, ich glaube, 40 Euro oder was habe ich gelesen.
Ja, und das hat, glaube ich scrolle hier mal gerade so drüber. Das ist ja kommentar-wise, ich glaube, das Top-Microsoft-Ding, oder?
Diablo zieht gut, ja.
Ja, also nee, Dragon Age, The Veilguard. Das hat noch mehr Kommentare.
Das war kontrovers.
Ja, genau, das war ja auch...
Blizzard ist für mich ja auch immer kontrovers. Mhm. Aber der Trailer, der war sehr gut gemacht. Der war also sehr
Diablo jetzt. Stark, würde ich sagen. Nicht Diablo. Ich sag schon wieder Diablo. Dieses schöne Spiel. Es ist Diablo. So, Entschuldigung. An alle, die mich schon x-mal darauf hingewiesen haben. Ich bin mir meiner fehlerhaften Aussprache in diesem Fall bewusst. Diablo.
Hast du den Trailer geschaut?
Ja.
Ah, okay. Also, weil den fand ich... Krass, das war gut gemacht.
Ja, und anders, wir hatten es gerade schon angesprochen, sehr kontrovers, Dragon Age. Da gab es ja erst diesen, ja, nicht Gameplay-Trailer, der sehr schlecht angekommen ist, weil alle Angst bekommen haben, dass es nichts mehr mit dem zu tun hat, was sie lieben.
Und nee, es war zuerst ein Reveal-Trailer und den fanden alle. Ah. Und dann haben sie, weil sie quasi also war das so, dass sie dann irgendwie sagen, war so umstritten, dass wir jetzt noch kurz Gameplay hinterhergeben, um das vielleicht...
Ja, das habe ich auch nicht ganz so mitbekommen, ob das geplant war.
Aber dann kam noch ein ganz bisschen Gameplay. Ja, ja. Warte mal, hier, es ist auf X und es sind 16 Sekunden Gameplay. Fantastisch. Und wobei hier, nee, nochmal, hier ist Official Gameplay Reveal und das sind dann... Ach nee, es sind 20 Minuten dann sogar.
Ja, hinterher. Das ist...
Gut. Genau. Also... Gut, wir hatten ja Umfragen, das hat ja Micha gemacht bei uns. Wir hatten eine Umfrage zum ersten Reveal-Trailer. Gefällt dir der erste Trailer? 17% ja, 83% nein. Vor allem halt, weil der Grafikstil, da stören sich Leute dran. Ne? Also das ist jetzt das, was ich eben schon bei Civilization erzählt habe. Man kommt aus einer sehr düsteren Grafik und geht in eine etwas... es ist jetzt keine komplette Comic-Grafik, aber es ist ein bisschen stilisierter, es ist ein bisschen farbenfroher, ein bisschen bunter. Und das kommt dann nicht an, natürlich, wenn man das anders gewohnt ist und liebt. So, jetzt hat hier irgendjemand angefangen zu bohren, direkt neben mir oder so. Ich hoffe mal.
Ich höre es in Discord KI, nicht.
AKA Nvidia Podcast macht ja. da Wunder.
Genau, da gab es den Gameplay-Trailer.
Ja.
Und da haben dann auf die Frage, gefällt euch das, nur noch 51,5% Nein gesagt. Also fast ausgeglichen. Das ist also ja schon. Sagen,
funktioniert.
Erstmal die Kuh vom Eis geholt, kann man sagen. Mhm. Ja? Also ist jetzt keine Begeisterungsstürme, aber wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass man von einer sehr, sehr negativen Grundstimmung oder Grundeinstellung es geschafft hat, das Bild fast zu kippen, dann ist der Trailer, glaube ich, sehr gut angekommen. Ja. Haben wir noch irgendwas vom Haupt-Microsoft-Event, was du erwähnenswert findest? Ich meine, die haben auch noch neue Xbox-Varianten angekündigt.
Wir haben das wichtigste und das beste Spiel und das größte Spiel, ja. Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Ja, aber das kam
Und zwar wurde ich absolut positiv überrascht von einem Trailer zu einem neuen Life is Strange. Richtig. Double Exposure heißt das. Und es ist mit Max Caulfield, also der Protagonistin des ersten Teils, den ich absolut liebe. Das ist eines der besten Spiele, das ich die letzten, keine Ahnung, dass ich jemals gespielt habe. Mhm. Ich liebe das über alles. Und dementsprechend war ich natürlich dann absolut Vorfreude jetzt auf dieses Spiel, das Ende des Jahres erscheinen soll. Hat auch schon ein Release-Date. Und wenn man hier irgendwie richtig reinpayt, dann darf man sogar 2 Wochen vorher spielen.
Ja.
Aber
na also, worauf wartest du?
Ich weiß gar nicht, was das für eine Edition ist. Ja, nee, also definitiv warte ich da. Aber denn meine Vorfreude, wie gesagt, ist auf jeden Fall da. Sie hält sich aber mit Angst die Waage. Ich meine, es ist Deck 9. Also Life is Strange wird ja quasi, ja, abwechselnd. Nicht ganz abwechselnd, aber wird quasi, oder? Doch abwechselnd.
Stell mir doch keine Fragen, die ich nicht beantworten kann.
Von Dontnod, also dem französischen Publisher, der auch das erste Spiel gemacht hat, das ich so über alles liebe. Und von Deck 9, ich glaube, die sind kanadisch und an die werden quasi die, oh Gott, sind die kanadisch? Ich will jetzt keinen Blödsinn labern. Und an die werden quasi die Life is Strange ausgelagert. Nee, sie sind Colorado, ist USA. An die werden die Life is Strange ausgelagert, die keine Nummer hinten dran haben, also alle, außer 1 und 2. Und die haben damit dann also Before the Storm gemacht und das war auch noch sehr gut und jetzt zuletzt True Colors und das war okay, war gut, ich hab's gerne gespielt. Wohingegen Dontnod ja noch Life is Strange 2 gemacht hat und das war jetzt auch nicht schlecht, aber es war auf keinen Fall auf dem hohen Niveau der anderen Spiele und vor allem nicht auf dem Niveau des ersten Spiels. Und wenn sie jetzt hier die Max wieder rauskramen, also das, was ich bisher gesehen habe, klingt erstmal gut, aber es könnte natürlich auch ein totaler Flop und ein absolutes Cash-Crab werden und da würde ich mich dementsprechend noch zurückhalten. Habe ich das überhaupt getan jetzt? Wahrscheinlich nicht.
Nee, aber ich finde es ganz witzig, auf unserer Themenseite ist ja auch, wenn wir es hinterlegt haben, immer eine passende Preisvergleich-Kategorie hinterlegt und du hast gerade von Sonderedition gesprochen und ich glaube, da zieht unser CMS die 3 top am meisten geklickten Titel dieser Kategorie immer raus und das ist jetzt ja natürlich auf der Summer Game Fest Themenseite, es ist der Preisvergleich zu den PC-Spiele Kategorien und da ist auf Platz 1 Elden Ring Shadow of the Erdtree Collector's Edition für 250 €. Vor Landwirtschaftssimulator 22 und Elden Ring für 40 €. Ja, genug zu dem Thema. So, 2 Editionen. Kommen wir jetzt zu Call of Duty, Fabian? Ist ja auch noch so ein Microsoft-Ding, also, aber da
das Ding ist, ja. ich habe halt sobald dann, also dieser Life is Strange-Trailer, der kam schon relativ gegen Ende des eigentlichen Xbox-Events, wenn man mal Call of Duty ausklammert. Und als der durch war, also ich habe den Stream ausgemacht, habe mir diesen Trailer noch 3-mal hintereinander angeschaut und habe eine News dazu geschrieben. Alles, was danach passiert ist, das ist für mich, also da darfst du gerne was zu erzählen.
Ja,
und
deswegen habe ich mich dann ja Montag früh noch an Call of Duty Black Ops 6 gesetzt. Dass das kommt, wussten wir ja schon. Das hatten sie, glaube ich, vor 2 Wochen oder so in Aussicht gestellt.
Ja, da hat es sogar echt News geschrieben.
Siehste mal. Und dann haben sie es in einem Call of Duty Next, hieß es, oder? Oder Direct? Nee, Direct. Und dann Direct. Im August heißt es dann, glaube ich, Next, weil dann ist es ja definitiv Next. Haben sie, glaube ich, einen 1,5-minütigen Trailer gezeigt und dann noch in so einem 25-minütigen Making of, Behind the Scenes, eine ganze Menge Informationen zum Singleplayer, weil das macht ja Call of Duty immer noch aus, dass es den ja gibt und der ist jetzt in, wir haben ja dann den 22. Teil der Serie, ununterbrochen, seit 2003 hat es jedes Jahr ein Call of Duty gegeben. Battlefield hat ja pausiert, ne? Die waren ja mal wirklich so weit, dass sie sich gesagt haben, okay, wir müssen uns mal überlegen, was wir da in Zukunft machen. Aber Call of Duty, soweit ich das jetzt noch mal überblickt habe, hat es ja echt durchgezogen.
Es hat eine Cash-Cow sondergleichen und Division, also kannst du mir never ever erzählen, dass die da auch nur ein Jahr auslassen.
Ja, und gut, sie haben eine jede Menge erzählt zum Singleplayer, spielt nach dem Zusammenbruch des oder nach dem Ende des, das ist ja kein Zusammenbruch, nach dem Ende des Kalten Krieges, infolge des Zusammenbruchs des Eisernen Vorhangs oder des Fall des Eisernen Vorhangs und dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Ja, so ein bisschen Spy-Thriller, bekannte Charaktere.
Ist nicht, ich hatte in meinen News davor noch geschrieben, es ist Zweiter Golfkrieg.
Das ist ja auch Nachfall der, nach Ende des Kalten Krieges. Es gibt auf jeden Fall eine Mission im Irak. Es gibt eine Mission in der Tundra, im Sibirien. Okay. Es gibt eine Mission in irgendeinem europäischen Casino. Also sie haben versprochen, sie machen super abwechslungsreich den Singleplayer. Ganz die Premiere für Black Ops, also diesen Teil der Call of Duty Serie ist, dass der Spieler im Laufe der Kampagne nicht nur ausschließlich Aufträge der Regierung umsetzt, sondern irgendwann merkt, oh Gott, da ist irgendwas, irgendeine Verschwörung im Gange, bis hoch ins Weiße Haus. Und dann, er geht dann rogue, also er muss auf eigene Faust dann in seinem kleinen Team das alles aufdecken und im Verborgenen handeln und mit anderen Hilfsmitteln, als sie ihm sonst von staatlicher Seite zur Verfügung stehen würden. Ja, sie haben dann erzählt, dass sie jede Menge wirklich, also sich super viel Mühe gegeben haben, eben unterschiedliche Missions- oder Orte, Locations, an denen die Kampagne stattfindet, unterschiedliche Missionstypen. Sie haben, das nennen sie Omni-Movement, neues Motion-Capturing gemacht. Die Figur kann jetzt in alle Richtungen sprinten, hechten. Was der dritte, also ja, kann sich beim Rückwärtsfallen oder beim nach vorne springen auf den Rücken drehen, da soll es dann wie in Racing Sims aber so ein bisschen Assistenzsysteme geben, dass man das überhaupt noch gebacken kriegt an Tastatur, Maus und Gamepad. Und ja, also versprechen da ganz, ganz viel Fokus auf den Singleplayer gelegt zu haben, auf die Kampagne. Zum Multiplayer haben sie dann gar nicht so viel verraten, unter anderem deshalb, weil der wohl auf den oder an vielen Locations, es gibt wohl 16 Maps, 12 6 gegen 6 und 4 6 gegen 6 oder 12 gegen 12, davon sind entweder alle oder viele davon stimmen überein mit den Kampagnen-Schauplätzen, an die der Spieler reist, spielen wohl immer nachdem der Spieler da war in der Kampagne und deswegen war zumindest jetzt bei der Veranstaltung das Argument, da nicht so viel zu zeigen, damit man der Kampagne nichts vorwegnimmt, würde bedeuten, dass sie da nie wirklich viel zeigen können oder am Ende vielleicht nur auf den von den drei Maps oder so, die nicht in der Kampagne vorkommen. Es wird wieder den Zombie-Modus geben und auch in diesem ganzen Modi soll dieses ganze neue Omni-Movement-Bewegungssteuerungssystem zum Einsatz kommen. Ansonsten natürlich grafisch eine Schuppe draufgelegt. Und ja, erscheint noch dieses Jahr. Mehr gibt es am, ich glaube, 31. August oder 30. August, also dann nach der Gamescom. Die ist ja in der Woche der 20er im August auf einem Call of Duty Next. Und ich scrolle gerade noch mal in die Top 5 vom Summer Game Fest hat es dieser Inhalt nicht geschafft. Denn wir rekapitulieren noch mal Flight Simulator vor. Ah ne, Platz 2 kommen wir dann zum Abschluss zu. Doom, The Dark Ages und Sid Meier's Civilization 7 hat es reingeschafft.
Ja.
Aber Call of Duty
nicht. Was ich bei Call of Duty noch interessant fand oder was man noch erwähnen könnte, es wird ja tatsächlich, also die minimale Hürde, wenn man das Spiel kaufen will, sind 80 Euro.
Genau, deswegen kam ich ja über also die Version dahin.
Mhm. Und das ist, also kannst du, ich meine, es war jetzt zuletzt, ist es schon aufgefallen mit 70 Euro auf dem PC, was ja auch schon teilweise unüblich war. Jetzt sind es 80, Digital, World Edition heißt es für 110 Euro. Die Preise sind doch hier bestimmt auch so hoch, weil man will, dass man natürlich, dass, weil Microsoft will, dass natürlich alle den Game Pass kaufen.
Das ja. zog sich Wie ja auch durch die Microsoft-Ankündigung durch. Ne? Es kommt doch eigentlich alles, was Rang und Namen hat, Tag 1 in den Game Pass.
Ja, also die PlayStation-Spieler, die sollen mal ihre 80 Euro berappen, aber der geneigte Xbox- oder PC-Spieler, der hat ja sowieso den Game Pass, der spielt ja quasi kostenlos.
Nee, also, ja, aber es funktioniert ja auch, ne? So, dass, es funktioniert auch. Ich weiß nicht, wie viele Kommentare ich die letzten Wochen gesehen habe, das natürlich als vermeintlicher Trick, um die neuen Microsoft-Spiele zu spielen, man doch einfach nur einen Monat mal den Game Pass abschließen muss, um dann das Spiel durchzuspielen.
Und, ja, das kann man natürlich machen, dann hat man natürlich auch irgendwo gewonnen als Spieler.
Ja, aber du hast dann, mittelfristig haben alle einen Game Pass, den sie früher nicht hatten.
Das Ding ist halt, dass, also wenn du das halt nur einen Monat machst und das Spiel durchspielst und das so ein Spiel ist wie, so ein Spiel ist, dass du eh nicht nochmal spielen wirst, wie ein Call of Duty, dann ist das ja durchaus eine gute Geschichte. Aber Microsoft hofft natürlich, und da hat der Game Pass ja anscheinend ein bisschen zuletzt an Traktion verloren, dass immer mehr Leute den auch abonnieren und den auch abonniert halten, das ganze Jahr über. Ich meine, das ist jetzt, weil der Game Pass ist noch vergleichsweise günstig sogar. Der kostet ja auf dem PC weiterhin nur 10 Euro.
Ja, oder so. Noch.
Ja, natürlich wird das anziehen, ne? Wenn man sie irgendwann mal alle gecatcht hat, wenn sie alle im Netz sind, dann wird man da ordentlich stramm ziehen. Aber aktuell kann das sich teilweise wirklich noch, wenn man sagt, ich spiele das Spiel eh nur einmal zum Release und danach nie wieder, dann kann das teilweise interessant sein. Da kommen wir gleich bei Ubisoft auch nochmal zu. Aber Microsoft muss es natürlich schaffen, dann jeden Monat auch so ein Spiel rauszubringen, wo man sagt, jetzt hole ich mir mal für diesen Monat den Game Pass. Und gut, inzwischen ist das Portfolio so prall gefüllt, das kriegt man, denke ich, bald hin. Und dann ist die Frage, wenn man die Preise der Spiele auf 70 oder über 100 Euro zieht, dann werden irgendwann, denke ich, immer mehr Leute zum Game Pass greifen.
Nochmal zu den beiden Versionen, ne? Die eine 80, die andere 110 Euro. Und dann gibt's ja on top aber auch nochmal für beide, aber dann auch wieder unterschiedliche Boni für die, die jetzt schon sagen, okay, ich habe jetzt genug gesehen, reicht mir erstmal, die das Spiel ab sofort vorbestellen. Beide kriegen dann Zugang auf die Beta, die es noch geben wird, die Open Beta, einen verfrühten Zugriff auf die Open Beta. Und dann gibt es für die ohnehin schon teurere Version, die Vault Edition, wenn man die aber dann auch noch vorbestellt, dann gibt es dann nochmal gewisse weitere Boni. Also das bekannte Spiel, was wir jetzt seit Jahren eigentlich immer wieder sehen, gebt mehr, am besten früher aus. Und du kriegst auch was dafür. Aber am Ende muss ja jeder entscheiden, ob ihm das wert ist. Und die Tendenz zeigt, ja, dass es genug Leuten das wert ist, dann eben noch mal ein bisschen mehr auszugeben.
Und Pre-Order, ne?
Fabian, du hast mir heute gesagt, du hast ja auch im Anschluss einen Termin. Deswegen lass uns jetzt mal nach Microsoft. Und dein Fazit war grundsätzlich positiv. Also da kommt eine ganze Menge dieses Jahr, ja,
also nächstes Jahr. Für mich persönlich war eigentlich nur Life is Strange dabei.
Okay, das hat ja gereicht.
Aber für die insgesamt so, als Journalist auf die Branche blickend, war das definitiv die stärkste Show.
Ja, mit dem Flight Simulator. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. So, und jetzt kam Montagabend nach der WWDC von Apple. Dennis hat sich ja beides angetan. Der ist dann direkt danach zu Ubisoft gerannt. Kam das Ubisoft-Event. Und da kam dann in der Tat ein Anno. Kein Anno 1305, sondern ein Anno 1107. Also 117. Mit der Quersumme 9.
Pax Romana. Sie haben tatsächlich noch einen Titel dahergestellt.
Ja, Pax Romana. Pax ist Frieden, ne? Also der römische Frieden.
Ja, ja. So nennt man eine Epoche, die auch um das Jahr 117 herum war, wo das Römische Reich halt am Zenit seiner Ausdehnung war und tatsächlich, ich glaube, über 100 Jahre inneren Frieden hatte. Also klar, Außengrenze war natürlich immer, aber innen drin war das alles dann sehr harmonisch. Mhm. Also so wurde es zumindest überliefert. Ich finde es generell interessant. Also wir kriegen das Römer-Setting, das war wie gesagt das, was eben in der Umfrage zusammen mit Wikinger feudales Japan auch gewonnen hat. Gut, vielleicht hätte es das aufgliedern sollen. Wir wussten es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Gefühlt wusste es die gesamte Medienlandschaft, aber wir wussten es noch nicht. Ich hätte bis zuletzt auch nicht damit gerechnet, dass es wirklich Römer ist. Also zum einen, weil ich selber keine Lust habe,
auf das Setting. Ja, aber Fabian, so tickt die Welt
zum anderen, weil ich denke, sie schränken sich doch relativ damit ein, wenn sie da nur ein Volk hinsetzen. Aber da wurde das ja auch schon so ein Stück weit, also ich meine, wir haben ein bisschen, wir wissen bisher noch nichts. Ne? Es wurde ein Trailer gezeigt, den würde ich als cringe as fuck bezeichnen im Stil meiner Generation. Aber es gibt zwei Game Arts und da sieht man einmal, und das haben sie auch gesagt, man kann sich aussuchen, ob man in Latium oder in Albion beginnt. Latium ist die Region um Rom und Albion, so nennen sie quasi Großbritannien. Und man sieht auf diesen Game, auf diesen Artworks sieht man verschiedene Gebäude, die einer ganz anderen Architektur folgen. Also es sieht für mich so aus, als hätte man da quasi schon zwei verschiedene Standbeine. Man soll in beiden Regionen noch tatsächlich, wie gesagt, beginnen können. Das ist insofern in den neueren Annos ein Novum, dass man sich da aussuchen kann, in welcher Klimazone man quasi beginnt. Und man soll die auch unabhängig voneinander spielen können. Also wer keine Lust hat, in das andere zu gehen, der soll das wohl irgendwie hinbekommen. Ich bin mal gespannt, wie sie da die Gratwanderung schaffen, denn wie eben schon angedeutet, sie wollen es internationaler machen. Sie wollen es zugänglicher machen. Aber natürlich 1800, die Komplexität werden sie auch nicht erreichen erstmal, das ist klar. Ich meine, es wird wieder dieses Session-Gameplay geben. Das ist ja quasi dadurch bestätigt, dass sie sagen, man kann sich aussuchen, in welcher Session man anfängt.
Ja.
Und dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis sie dann um das Mittelmeer herum alles voll klatschen mit neuen Sessions.
Mhm.
Also dafür ist dieses Szenario dann quasi um das Mare Nostrum herum.
Ja.
Das ist dann ja ideal geeignet für sowas.
Mhm. Mhm. So, und du, ja, du warst, also wir wollen ja persönlich sein hier im Podcast, du hättest dir lieber, oder du hast so ein bisschen Bedenken, dass es im Wesentlichen ein Anno 1800 mit neuem Artstyle ist?
Ja, das ist halt, also wie gesagt, wenn Anno hat ja eine delikate Zielgruppe, wenn man so will, weil die Core-Gamerschaft, das sind ja irgendwie, oh Gott, was sage ich, wie drücke ich das jetzt aus? Das sind, Ich meine, ich bin ja quasi auch Anno-Veteran, weil ich seit 1503 dabei bin. Aber wenn ich jetzt an den typischen Anno-Veteran denke, dann ist der irgendwie über 50 und sitzt in irgendeinem deutschen Forum. Entschuldigung.
Ja.
Also es ist eigentlich eine gediegenere Zielgruppe, die genau weiß, was sie eigentlich will. Und das hat sie mit Anno 1800 überwiegend bekommen. Für viele ist Anno 1800 das beste Anno, das es jemals gab.
Mhm.
Und da würde ich halt tatsächlich widersprechen, weil für mich, und jetzt komme ich auf den Scheiterhaufen, für mich ist Anno 2070 das beste Anno, das es jemals gab. Und das Setting ist mir dabei eigentlich unerheblich.
Das Zukunfts-Anno.
Das 22.05 will ich auch nicht drüber reden. Das fand ich auch erstmal furchtbar. Sie haben dann ja viel aufgeräumt und meiner Meinung nach ist 1800 auch näher am aufgeräumten 22.05 als an den Annos davor.
Hm.
Aber es geht mir dabei gar nicht um Setting. Das ist für mich relativ austauschbar. Ich fand nur von den Mechaniken her, war Anno 2070 einfach, ich fand das netter. 1800 ist extrem viel und es ist extrem viel in Perfektion. Es ist noch mehr von allem.
Mhm.
Es ist riesig groß, aber jetzt kann man natürlich sagen, man muss ja die ganzen DLCs nicht kaufen. Aber wenn man sie kauft, also zwischen Abitur und Renteneintritt, finde ich das schwierig, das Spiel irgendwie unterzukommen, wenn man noch irgendwas anderes machen möchte. Und ich könnte da jetzt ewig drüber reden, da könnten wir einen ganzen Podcast zu machen, da könnten wir eine ganze Podcast-Reihe zu machen, weil es halt auch ein Spiel ist, das mich seit der Kindheit, also das war, glaube ich, eines meiner ersten PC-Spiele, war halt Anno 1503 auf dem Flohmarkt gekauft.
Mhm.
Und kurz, lange Rede, kurzer Sinn, ich will da andere Dinge als der Standard Anno-Core-Gamer. Ich würde mir wünschen, dass sie mehr den Fokus auf 4X legen, dass es mehr Politik gibt, dass es mehr Diplomatie gibt, dass es auch mehr Militär gibt. Ich fand das Militär in Anno 1503, da hatten wir Echtzeitstrategie quasi.
Mhm.
Einzelne steuerbare Einheiten, Kanonen, die man einzeln auf Türme und Schiffe laden konnte und so. Und mir hat das Spaß gemacht.
Mhm.
Anno 1800 ist das Militär ja quasi nur noch ein Rudiment fürs Checkheft.
Mhm.
Und ich würde mir wünschen, dass sie das, ja, über Jahre mitgeschleppte Bausystem, das früher eine Notwendigkeit war und inzwischen, wenn man nach links und rechts schaut im Aufbaustrategie-Genre, eigentlich ja auch so eine Art Rudiment schon fast geworden ist,
dass
sie das ein bisschen überarbeiten. Ne? Ich habe bei Anno, das ist quasi nach wie vor Tetris-Puzzle, wenn ich meine Gebäude platziere. Und ja, der eine oder andere mag das, wie gesagt. Ich trete da wahrscheinlich aus der Reihe, aber ich persönlich würde mir wünschen, dass es dynamischer wird. Ich will eigentlich kein Karo-Muster mehr haben. Ich will frei drehbare Gebäude, ich will frei platzierbare Wege, ich will Gebäude, die sich langsam errichten.
Du willst einen iOS 18 Homescreen für Anno.
man sieht sich mal an, was zum Beispiel Mannerlords, ne? Das ist ja super beliebt oder war super beliebt. Unter anderem ja, weil es dieses dynamische Bauen verspricht. Mhm. Inwiefern das jetzt mit Anno alles super gut vereinbar ist, inwiefern man das in Anno so machen kann wie Mannerlords, weiß ich nicht.
Man muss auch sagen, wir wissen es ja noch nicht, ne? Es hat jetzt wirklich.
Wir wissen gar nichts. Es war nur ein kleiner Teaser-Trailer, der nichts gezeigt hat.
Deswegen hast du ja auch nur nach dem grundsätzlichen Setting gefragt in der News zur Ankündigung. Nämlich, was hältst du vom ersten Teaser zu Anno 11, was sagt man, 117? Nee, 1117 ist es ja nicht, sondern 117 Pax Romana.
Kriegst du es auf Römisch drin, mit römischen Zahlen?
M ist 100, ne? MX 52.
Also, L ist 1000.
Ah, L ist 100. Nee, ist doch 500, oder? Oh Gott, jetzt bin ich wirklich hier gerade. Lass uns mal auf die Umfrage
blicken. 10 müsste 100 sein.
Century. Ja, das kann natürlich sein. Also CXVII.
Ja, müsste.
Ja, du hast ja im Setting gefragt. 24,7% haben gesagt, sehr toll. Ein Römer Anno hat ich mir gewünscht. Ich freue mich drauf. 54,1% haben gesagt, ein Römer Anno kann richtig gut werden, aber der Teaser sagt erstmal nichts aus. Ich bin interessiert, aber es gilt abzuwarten. 14,9% haben gesagt, na ja, der Teaser spricht mich ehrlich gesagt nicht wirklich an. Anno im alten Rom wiederum schon eher. Aber ich bleibe skeptisch. Gut, ist eigentlich auch nochmal gut. Das Setting grundsätzlich kann ich mit leben. Und ja, so richtig Abneigung haben nur 6,3% von knapp 2000 Teilnehmern gezeigt. Die haben nämlich gesagt oder abgestimmt für, was war das denn für ein Video Anno im Jahr 117? Ich weiß ja nicht.
Ja, deswegen, also wie auch eben schon mit Microsoft-Sachen, mich persönlich hole es nicht unbedingt ab, aber wenn man da neutral objektiv drauf schaut auf die Zielgruppe, glaube ich schon, dass das ein sehr guter Schritt war für sie. Mhm. Sie brauchten irgendwas, um weit von 1800 wegzukommen, denn wenn sie da jetzt irgendwie 1900 bringen, irgendwas im 20. Jahrhundert bringen,
naja, dann ist das allein schon.
Das wäre viel zu nah dran. Dann wäre die Komplexität, die bleibt auf Jahre unerreicht, weil natürlich können sie mit einem neuen Spiel nicht das bieten, was Anno in fünf, also noch zu 100 mit 5 Jahren Entwicklung nach dem Release noch, dann wäre der Vergleich immer da gewesen, dann hätte es niemand, hätte es rüberbewegt oder viele Leute hätte es rüberbewegt in das neue Anno, die wären alle wach zu 100 geblieben. Wenn sie jetzt so ein komplett anderes Setting anfangen, dann ist der Cut drastischer, deutlicher und damit dann halt tatsächlich einfacher. Mhm. Also ich kann das schon nachvollziehen und das kann auch sehr gut werden, wenn sie es tatsächlich schaffen, da verschiedene Kulturen reinzubringen. Ne? Dass man nicht nur immer die gleichen römischen Städte baut, sondern dann hast du da oben halt dann plötzlich ganz andere Städte, wenn sie da eben in Großbritannien errichtet sind. Ne? Man kann bis nach Ägypten gehen, ins Griechenland
rüber.
Also das ist, es bietet theoretisch sehr viele Möglichkeiten. Und was sie dann machen, das werden wir später erfahren. Zum einen, also das Spiel erscheint ja erst 2025, das wurde ja eben schon vorweggenommen. Interessanterweise auch nicht nur für den PC, sondern auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series XS. Wie gesagt, man möchte sich da auch internationaler aufstellen. Mhm. Mehr wollen sie am 18. Juni verraten, in einem Twitch-Livestream. Mhm. Und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie auf der Gamescom sind damit.
Ja. Gut. Dann haben wir doch das Summer Game Fest abgefrühstückt und jetzt zum Schluss auch noch den Platz 2 hinter dem Microsoft Flight Simulator 2024 in den Zugriffen bemessenen. Das ist natürlich auch nicht immer nur 1:1 mit Interesse unserer Leser zu verbinden. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wann erschien der Inhalt, was für andere Inhalte haben um Aufmerksamkeit gebuhlt, wer hatte vielleicht zu welchem Inhalt schon woanders was gesehen, gelesen, gehört. Aber ja, die Top 4, weil das eine war ja die Ankündigung, so bei uns in Sachen Zugriffen, Flight Simulator, Anno, ich krieg's einfach nicht über die Lippen, 1117.
sonst hat die Ubisoft doch nicht viel, ne? Star Wars Outlaws und Assassin's Creed Shadows, also das Japan Assassin's Creed, haben sie halt nochmal gezeigt.
Ja, das ist aber nichts.
Da würde ich inzwischen sagen, ja, ihr habt genug gezeigt, wir wissen, was das für Spiele sind, bringt sie halt mal raus und dann schauen wir mal auf die Wertungen und dann eventuell wird dann, wie heißt es bei denen, Ubisoft Plus Premium irgendwas, das ist halt ziemlich teuer im Vergleich, aber ich meine, es sind Ubisoft-Spiele, ne? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das über einen Monat beschäftigen will?
Lass uns jetzt noch mal auf eine andere Veranstaltung gucken. Du musst gleich weg. Und zwar auf die WWDC 24, Apples Entwicklerkonferenz, auf der es in der Vergangenheit auch manchmal schon Hardware gegeben hat, insbesondere, glaube ich, die Silicon-Dinger immer mal wieder. Aber eigentlich geht es ja um die Betriebssysteme und die Plattformen, die APIs und um die Entwickler. die in Sessions dann nochmal genauer aufgeschlaut werden, wie sie am besten Software für Mac, iPhone, iPad, Apple TV und so weiter und so fort schreiben.
Also die eigentliche Messe läuft quasi jetzt, das, was man als Konsument da mitbekommt.
Genau, das ist ja wirklich nur die Keynote, teilweise. Wirklich im Sinne von einer Eröffnungsveranstaltung, wo ja auch früher mehr als heute wirklich die dort anwesenden Entwickler einmal begrüßt werden, man sich darüber freut, dass sie da sind und ihnen eine schöne Woche wünscht, vor Ort in Cupertino. Ja, und mittlerweile ist also, das ja auch überwiegend alles virtuell.
Das ist ein aufgenommenes
Video. Genau, da sitzt vor Ort keiner mehr. Ja, richtig. Also es hat so ein bisschen seinen Charme, insbesondere für die Veranstaltung als solche, verloren. Gut, jetzt habe ich gerade auf Computerbase eine Anzeige, die heißt, oben steht drüber Copilot Plus PC, ein neues KI-Zeitalter beginnt, der bisher schnellste und intelligenteste Surface PC jetzt bei Otto, Microsoft Surface, powered by Snapdragon X Elite. Da steht uns ja einiges ins Haus dieses Jahr, insbesondere mit den Copilot Plus PCs, haben wir tausendmal drüber gesprochen und es hat ja vorhin geklingelt und wir sind am Wochenende, haben wir ja mal wieder unser jährliches Teamtreffen. Das wird eine ganz spannende Angelegenheit, aber irgendwie werden wir versuchen, da bis nächste Woche, wenn das Ganze denn dann offiziell startet, schon irgendwas zu diesen Copilot Plus PCs zu machen. Und Microsoft wird das Pferd reiten, bis es kaum noch laufen kann, bis zum Ende des Jahres und darüber hinaus. Und wir sehen es ja gerade an dieser Anzeige von Otto, die aber Microsoft mit so hoher Wahrscheinlichkeit zu 90-100% bezahlt hat. Da geht es ja um dieses Thema. Und jetzt musste ja auch Apple irgendwann mal irgendetwas tun. Und ich fasse jetzt ganz schnell zusammen, sie haben über eine Stunde erstmal gesprochen über iOS 18, über iPadOS 18, über das neue macOS, watchOS, tvOS und so weiter und so fort. Und da ging es immer
Ich denke, da ist der Leitfaden Customization.
Ne? Genau, also kann alles. Ja. Ich sehe es ja an meiner Tochter, das ist halt in den 10er, also wenn man dann irgendwann so ein Handy hat, es gibt tausende Apps, die waren mir gar nicht bewusst, so als Anfang 40-jähriger Mensch, der sich vielleicht immer mal fragt, ob der iPhone Homescreen mal wieder ein bisschen anders aussehen könnte, aber sich dann auch immer wieder damit zufrieden gibt und es ist doch eigentlich auch alles in Ordnung, kann man sich gar nicht vorstellen, was Jugendliche teilweise mit ihren iPhone Homescreens machen. Und da gibt es auch Apps für, die man runterladen kann, kommen auch irgendwie immer alle aus China. Da kannst du dir jedes Symbol ändern, jede Frage und jede Farbe und so weiter und so fort.
Und über die Kurzbefehle.
Ja, ja, genau, das ist der Umweg. Genau.
Mechanik ist da schon sehr, sehr, sehr viel möglich. Es geht halt über 5000 Umwege. Ja. Und jetzt wird es halt ein bisschen
einfacher. Genau, und nicht ganz so absurd, aber letztendlich kann man sich das Farbschema der Apps und wo sie positioniert werden, völlig frei und so weiter und so fort anpassen. Und das ist, denke ich mal, sowohl für iPadOS als auch iOS das große Ding. Klar, die Message-App kriegt wieder Neuerungen, die Foto-App kriegt Neuerungen. Aber ja, wer sich das nochmal angucken will, auch heute hatten wir noch...
Das iPad kriegt ein Taschenrechner.
Ja, ach, siehst du, das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ja, so absurd, wie es ist und ja.
Ja, aber sie hatten ja immer gesagt, wenn sie da so eine neue App bringen, die halt schon seit Jahren fehlt, unerklärlicherweise, dann wollen sie das wenigstens so machen, dass es nicht komplett lächerlich ist, die erst jetzt zu bringen. Haben sie damit getan, dass sie das so machen, dass man halt mit dem Stift schreiben kann, damit das halt ergänzt vom Taschenrechner, der erkennt dann direkt, was man geschrieben hat, der macht die Stifte jetzt auch schöner, wenn man eine Saugklaue hat auf dem iPad. Und das ist häufig so, wenn man auf dem Papier keine Saugklaue hat, dann hat man auf dem iPad eine Saugklaue, weil man einfach nur verrutscht mit diesem Stift. Ja. Und das wollen sie jetzt quasi on the fly korrigieren, so dass es immer noch Handschrift ist, aber ein bisschen ordentlicher, und dann rechnet dieser Taschenrechner das aus. Wenn man da irgendwie einen Term hinschreibt, dann kann der dann ein Ergebnis hinpacken. Und was mir beim iPad aber ansonsten gefehlt hat, ich meine, wir kommen ja quasi aus den M4, iPad, OLED Pro, Tandem, jetzt habe ich alles zusammengeworfen, aus dieser Vorstellung kommen wir ja, da hatten wir immer gesagt, ja, Hardware toll, aber gib uns mal ordentliche Software dafür, und das hat irgendwie nicht so richtig stattgefunden.
Ja, das iPad ist auch weiterhin kein Mac. Ja, so haben wir doch die Vorstellungen der Software, die Neuvorstellungen der 18. Generation, zumindest von iPadOS und iOS und allem, was da so ran. Ich glaube, WatchOS ist jetzt Generation 11 oder so, ne?
macOS Sequoia.
Ja, genau, macOS. Man kriegt jetzt den kompletten iPhone Homescreen auf sein Mac, wenn man möchte, kann das iPhone in einem anderen Raum liegen haben und kann dann nicht nur Notifications Nachrichten erhält man nicht nur automatisch auf dem Mac und kann Anrufe annehmen und so weiter und so fort, sondern man kriegt eigentlich alles und kann auch alle Apps steuern von dort aus und so weiter und so fort. Aber was kein Thema war in all diesen Vorstellungen, war KI. Außer gut, die Foto-App hat wieder erweiterte KI-Funktion. Da haben sie es schon mal erwähnt und dann hatten sie noch in irgendeinem Zusammenhang gesagt, das kommt aber erst im Herbst oder später im Jahr. Und dann kam aber am Ende Apple Intelligence. Und klar, Apple ist da irgendwie relativ spät dran mit diesem ganzen KI-Thema und Assistenzen und so weiter und so fort. Erst recht, wenn man sieht, dass jetzt der Copilot Plus PC, wenn auch erstmal nur auf ARM-SoCs startet und später im Jahr dann aber auch für alles, was eine starke NPU hat. Und fand ich ganz interessant, wie es Apple mal wieder probiert hat, dann irgendwie einen eigenen Weg zu gehen. Also erstens ist es nicht irgendwie Apple iOS mit irgendwas, sondern ja, weil es in allen Plattformen angeboten werden wird, ist es Apple Intelligence und es ist persönlicher als alles, was man bisher gekannt hat, sagt Apple. Und vielleicht eins vorweg, es ist eben nicht Siri basierend auf ChatGPT 4o von OpenAI, für das Apple dann Milliarden zahlt, sondern es ist, das kriegt man zwar auch noch ein bisschen später als das, über das wir jetzt gleich sprechen, immer dann, wenn Siri irgendwie keine Antwort weiß, dann kann Siri ihm sagen, möchtest du das an OpenAI ChatGPT weitergeben und dann kann man da zustimmen und sagen, ja, mach das bitte, dann kriegt man das dann zurück. Aber eigentlich ist es erstmal Siri, wie man kennt, würde ich so sagen, Fabian. Ne? Also im System integriert, hier und da als Helferlein. Man kann ihm insbesondere so, erstelle eine Erinnerung. Das kann man alles machen. Das soll auch deutlich besser einen jetzt verstehen, auch wenn man nuschelt, auch wenn man sich verspricht. Siehst du jetzt, hätte mich Siri wahrscheinlich vielleicht möglicherweise in Zukunft auch verstanden. Dahinter steckt ja auch ChatGPT 4o, soweit ich das verstanden habe, was so diese Spracherkennung anbelangt. Aber letztendlich hat Apple probiert, möglichst viel von diesen Helferlein, die jetzt Apple Intelligence mit sich bringt und auch über Siri dann verfügbar stehen, nicht alle, aber die meisten, lokal berechnen zu lassen. Auf dem iPhone, auf dem iPad und auf dem Mac. Was zu ziemlich krassen Systemanforderungen führt, nämlich, das kommt Ende, das, also es kommt ja late, ist, oder vielleicht auch nochmal.
Es kommt ja,
es kommt, ne? Genau.
Es kommt erst, also in der Beta ist es nicht drin, es kommt erst im Herbst und da war auch nicht ganz eindeutig, ob es direkt mit iOS 18
ankommt. Na, ich glaube, also soweit ich es verstanden habe, kommt Apple Intelligence als Beta in Englisch, beziehungsweise auf allen Systemen, die englische Sprache und englische Siri haben und iOS 18, iPadOS 18 oder das neue macOS Sequoia dann nutzen. Als Beta, wenn diese...
Und auf einem Apple
M1, ja, genau, jetzt,
M3 und einem dem aktuellsten, also nur dem iPhone 15 Pro,
genau, das unterstützt. Aber es kommt halt mit den finalen neuen Betriebssystemen als Beta in Englisch und eben auf dem iPhone nur ab A17 Pro, was aktuell das 15 Pro und Pro Max sind, und auf allen macOS, also Macs mit und Macs und iPads mit Apple Silicon, also ab M1. Ja.
Was halt, da sieht man auch wieder Apples Nachhaltigkeitskonzept, ein Jahr altes iPhone rauszubringen.
Ja, und da habe ich mich wirklich gefragt, also das Neural Engine, die gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile, die NPU auf iPhones. Und ja, die ist mit dem A17 Pro noch mal eine Ecke stärker geworden. Auf der anderen Seite geben sie es einem auf dem Mac ab M1. Und für mich ist so der Emoji, dieser Emoji-Baukasten, dass ich Emojis in Zukunft mit Apple Intelligence in iMessage entwerfen kann, indem ich sage, mach ein, was war ihr Beispiel da, ein Dinosaurier auf dem Surfbrett mit dem Cappy auf oder so. Das ist natürlich, nutzt du sowas auf dem Mac? Selten. Ja? Aber auf dem iPhone ist das ja, ich meine, die Emojis sind da schon immer ein Thema und neue Möglichkeiten in Messages.
Nicht auf dem iPhone,
ja, aber es ist halt trotzdem sowas dort ein Thema. Ja. Das heißt, das Zugpferd, diese Funktion auf möglichst wenig iPhones zu beschränken, hat halt einen viel krasseren Effekt auf dem iPhone als auf dem Mac. Ja, und deswegen, das ist ja gleich mit dem Copilot Plus. Braucht es jetzt 40 TOPS plus? Man kann das schon nachvollziehen, warum man sagt, okay, ich möchte eine gewisse Leistung der sehr, sehr effizienten NPU für AI-Tasks haben und deswegen nehme ich nicht die 19 TOPS, die mir Meteor Lake bietet oder so. Aber so richtig, ja, bewiesen hat es mir Microsoft noch nicht, dass es dann einfach nicht funktioniert oder der Akku immer sofort leer ist oder es 4 Wochen braucht, bis Recall verstanden hat, was ich gestern gemacht habe oder so. Ja, so zurück zum Thema. Also, es kommt als Beta mit den finalen Versionen, aber gerade auf dem iPhone dann eben sehr eingeschränktes Feld. Wir können davon ausgehen, dass das neue iPhone 16 kriegt halt den A17 Pro, dann kann es das auch und das neue iPhone 16 Pro kriegt ein neues SoC, dann kann es das auch. Aber letztendlich haben wir dann anderthalb Generationen im Herbst, die Apple Intelligence bekommen. Und das ist halt einerseits Siri, was einen besser versteht und auch ein bisschen mehr machen kann. Es soll dann halt wirklich auch mehr Einblicke in das haben, was einem so umtreibt und was einen persönlich halt ausmacht. Also wer sind Verwandte, wer sind Kinder, wer sind Frau, Mann, Oma, Opa, welche Termine habe ich, wo lebe ich und so weiter und so fort und dann wohl darauf halt noch intelligenter einem helfen können. Es gibt insbesondere, oder was ich ja schon angesprochen habe, sind diese Image Creation, AI Image Creation Tools, einerseits für Emojis, aber dann eben auch.
Da sieht aber, also diese Images, die man da kreieren kann, die sehen ja halt ganz genauso schrecklich aus, wie das.
Ja, die Grundlage ist ja auch die gleiche.
Von Dordi kennt und so.
Ne? Aber da sehe ich schon ein krasses Zugpferd. Ne? Also wenn dir dann der Gegenüber schickt dir selbstgemachte Emojis und du kannst das nicht. Also und da reden wir dann, ja, also ich meine, dann ist also wieder die Frage, muss jetzt ein 13-jähriges Kind seinen Eltern sagen, dass es unbedingt ein iPhone 15 Pro braucht? Aber diese Diskussion wirst du haben.
Es ist ja teilweise sehr erschreckend, wie häufig diese Frage dann mit Ja beantwortet wird. Und klar, ich meine, sie haben neue Selling Points für neue iPhones gebraucht. Das ist ja seit längerem stagnierend. Wenn sie es jetzt halt über den Weg der AI hinkriegen, und das könnte ja cool werden, was sie da machen. Wie gesagt, das dauert noch, bis man sich dann ein wirkliches Bild von machen kann. Dann wird das, denke ich, auch ein Selling Point für neue iPhones sein.
Ja, weil du
aber vielleicht kriegst es halt, kann man es ja als deutschsprachiger Nutzer sich eh hinhalten bis zum iPhone. Was kommt jetzt als nächstes?
16.
Bis zum iPhone 17, weil es eh noch ein Jahr dauert, bis das im
Deutschen. Ja, sie haben gesagt, innerhalb des nächsten Jahres wird es halt weitere Sprachen und Länder geben. Und ich glaube, damit meinten sie, nachdem es gestartet ist auf Englisch. Ja, was?
Ja, klar, aber wann es innerhalb dieses Jahres ist. Mhm.
Gut, aber nochmal zurück. Also sie haben halt nicht dieses Apple Intelligence. Das fand ich schon ganz interessant. Man denkt erstmal, oder ich stolze ein bisschen zwischen den Stühlen, was mein persönliches Fazit zu der Vorstellung anbelangt hat. Einerseits war, glaube ich, die Erwartung, dass das irgendwie die Siri ist, mit der man nur noch redet und man muss sein Gerät gar nicht mehr in die Hand nehmen. Aber erstens will man das, weiß ich nicht, ich wahrscheinlich nicht. Zweitens ist es wohl noch nicht so weit. Und drittens, wird man es dann so benutzen? Nein, man hat doch sein Gerät letztendlich in der Hand. Und ist es nicht sinnvoller, überall dort, wo man irgendwas macht, in Zukunft einen wirklich cleveren Assistenten zu haben? Und das war jetzt ja erstmal das, was Apple präsentiert hat. Also gerade auf dem Mac, wenn es um Texte geht, na, dass du da Sachen, ob ich das will, also ich meine, wir leben vom Schreiben und ich glaube, jeder ist glücklich darüber, dass er ein bisschen schreiben kann und vielleicht auch seinen eigenen Stil hat und das deswegen einen Wiedererkennungswert gibt oder so. Also deswegen glaube ich, Fabian, haben wir da immer sowieso noch so ein bisschen so, ja, ich schreibe doch keinen Text und sagt der KI dann, formulier es mal ein bisschen flapsiger oder förmlicher oder sowas um.
Also, das hatte ich ja schon mal angesprochen. Bisher sehe ich da nicht, dass eine KI mir Konkurrenz machen könnte, weil ich selber mit dem nicht zufrieden bin, was die da schreibt. Also für meinen Anspruch.
Gut, aber dann soll es halt. Aber dann ist es halt auch, dann brauchst du diesen Helferlein nicht. Aber jemand, der es braucht, der hat ihn dann in Zukunft. Ja, und das haben sie dann ja gezeigt, dass du da Texte halt zusammenfassen. Du kannst in Zukunft auch auf dem iPhone, da soll der Gegenüber dann irgendwie informiert werden. Wenn er ein Android-Smartphone hat, muss ihm das ja dann irgendwie gesagt werden oder ich weiß es nicht, kannst du Telefonate mitschneiden, dann kriegst du das transkribiert, kannst es zusammenfassen lassen, kannst dann wiederum auch auf Basis dieses Gesprächs, also wenn dir sagt einer, okay, dann treffen wir uns morgen um 19 Uhr doch vorm Kino und davor wurde in dem Telefonat darüber gesprochen, in welches Kino man sich verabredet hat, dann wird wahrscheinlich Apple Intelligence dir auch diesen Termin automatisch anlegen können und so weiter und so fort.
Also generell ist bei Apple der Fokus weniger auf dem, wir können dir irgendwas generieren, sondern mehr auf dem, wir haben hier wirklich smarte Assistenzfunktionen, Komfortfunktionen, die dir den Alltag leichter machen soll.
So, in der Organisation. Ja, und das passt auch mehr zu ihrem Claim, dass sie das auch mehr auf dem Gerät machen wollen. Ne? Was dann ja wiederum dazu passt, dass sie sagen, das läuft halt nur auf den neuesten Geräten. Ja, du wolltest noch was sagen.
Ja, es ist schwierig. Mhm.
Und das haben sie.
Aber bis wir das wirklich beurteilen können, wie gesagt, das dauert noch Monate.
Ja. Ja, höchstwahrscheinlich eben bis zur Freigabe der finalen Version von iOS und iPadOS. Mindestens iOS wird nicht, oder zumindest iOS wird nicht erscheinen, bevor nicht die neuen iPhones erschienen sind. Ja. Und nochmal zurück zu diesem, es soll zwar persönlich sein, es soll den Nutzer, also sie hatten, glaube ich, formuliert, es soll sich der persönlichen Situation des Nutzers bewusst sein, ohne sie zu speichern, in Anführungsstrichen. Ich meine, irgendwas muss ja da gespeichert werden, aber Apple sagt halt, okay, wir machen das halt das meiste lokal, diese Assistenzen. Ich glaube, die Spracherkennung, insbesondere von Siri, ist dann doch wieder etwas, was auch über die Cloud laufen wird, weil GPT-4o dahinter steckt. Aber für den Fall, dass etwas in die Cloud geht, ohne dass ich es explizit abnicken muss, und das muss ich ja alternativ, wenn mir Siri sagt, ich kann jetzt gerade nichts beantworten, dann sagt Apple, dann geht es in die Cloud auf Server mit Apple Silicon. Das gab es ja bisher noch nicht. Und es könnte wohl von extern das Image des Systems, des Betriebssystems, was da in der Cloud läuft, auditiert und eingesehen werden. Aber es ist trotzdem die große, große Frage, ob das jetzt alles so. Ja, man muss, Sie haben auch gesagt, woanders wird gespeichert, woanders werden Versprechen gemacht, die dann nicht gehalten werden. Bei uns wird nichts gespeichert und wir machen Versprechen und die werden auch gehalten. Da ist natürlich auch immer ein Fragezeichen hinter. Fabian, du musst los.
Sehr viele
Fragen. Du hast schon Schweißperlen auf der Stirn.
Ich werde jetzt gleich rennen, du.
dann renn du, schick mir vorher noch oder danach. Je nachdem, wie schnell du jetzt rennen musst.
Das kriege ich noch gut hin. Ich werde jetzt hier beenden. Dann werde ich dir das Teil in die Cloud droppen.
Ja. Ne?
Und dann,
los geht's. Gut, also vielen Dank für den Ausritt über Summer Game Fest. Wir sprechen uns in der kommenden Woche. Bis dahin.
Ciao, ciao.